ARD Sounds.
Moin, willkommen zu einer neuen Folge. Seid ihr in Hamburg schon Nutrias begegnet? Ich finde ja, sie sehen aus wie eine Kreuzung aus Ratte und Biber. Und sie haben bei uns in der Stadt eine Debatte ausgelöst, ob man sie jagen sollte oder eben nicht. Hier, hört mal.
Es gibt einen Schlag Menschen, die leben halt tatsächlich noch in der Steinzeit und die finden es geil, Tiere abzuknallen.
Grundsätzlich leiden die nicht viel und wir dürfen es auch nicht zu sehr vermenschlichen. Die haben ein anderes Empfinden als wir.
Ja, das war eine Tierschützerin und ein Landwirt und beide stehen für jeweils eine Seite. Darüber sprechen wir gleich. Dann haben wir eine interessante Neuigkeit für alle, die regelmäßig von Hamburg aus mit der Bahn Richtung Hannover reisen. Und außerdem ist heute ein Mann wegen Totschlags verurteilt worden und wir wollen euch die Geschichte dahinter erzählen. Ich bin Maike Nielsen und heute ist der 24. April.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Es gibt ja immer wieder Streitthemen in Hamburg, bei denen sowohl die eine als auch die andere Seite gute Argumente findet. Und ja, damit beide Seiten gehört werden können, haben wir eine neue Videoreihe ins Leben gerufen. Die heißt Hamburg Kontrovers. Und wir starten heute mit Nutrias. Nutrias sind ja Nagetiere, die stammen ursprünglich aus Südamerika. Und die haben sich zum Beispiel im Bezirk Bergedorf ganz schön ausgebreitet. Natürliche Feinde haben sie hierzulande nicht und das ist ein Grund, warum sie sich ordentlich vermehrt haben. Nico Stubbe hat unter anderem mit einem Jäger gesprochen.
Genau.
Was sagt denn Nico, warum er Nutrias jagt? Richten die irgendwo gezielt Schaden an?
Ja, das sagen Landwirte wie zum Beispiel Nils Ohlrogge, den habe ich besucht in Hamburg-Kurslack. Der hatte seinen Hof, der bewirtschaftet da verschiedene Äcker. Und wir sind dann mit ihm losgefahren in seinem Geländewagen und er hat uns dann mal hingeführt zu so einer Uferböschung, die er uns eben zeigen wollte.
Da kann man auch hier gut sehen, wo die immer raufklettern. Beim Raufklettern kratzen immer die Erde runter und hier ist jetzt schon einen halben Meter tief eingeschnürt. Und der Sack geht immer mehr Erde rein und die Sedimente, die abgetragen werden, die verändern das Grabenprofil und das muss dann auch aufwendig wieder ausgebaggert und angeglichen werden.
So, und das ist das eine Problem, dass sie an diesen Uferböschungen eben abkratzen, aber die bauen ja auch ihre Höhlen unterirdisch. Also die bauen ihre Höhlen unter den Äckern oder an den Rändern der Äcker und so besteht halt immer die Gefahr, dass was absackt. Und um so ein Uferstück am Ende zu restaurieren, sagen jetzt Ohlrogge, muss er 1500 Euro circa auf den Tisch legen. Das ist so ein Stück von, wie muss man sich das vorstellen, 50 bis 100 Meter vielleicht. Aber das summiert sich natürlich, weil es nicht die einzige Stelle ist, sagt er. Und genau, gestiegene Kosten haben wir ja alle. Also er als Landwirt sagt eben auch, die Geschäfte laufen für ihn gerade sowieso nicht so gut. Und da sind die Nutrias natürlich so ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt.
Mhm. Ihr habt aber ja auch mit einer Tierschützerin gesprochen. Was sagt die denn dazu?
Die sagt natürlich, jagen, das geht gar nicht. Also die argumentiert so, wir können eigentlich gar nicht mehr von einer invasiven Art sprechen, weil das geht jetzt schon ganz, ganz viele Jahre so. Wie lange ist denn überhaupt so ein Tier eine invasive Art? Wie lange können wir denn überhaupt sagen, es sind zu viele? Wann müssen wir sagen, das sind jetzt Tiere, die sind jetzt hier heimisch geworden und wann greift wieder der Tierschutz, wo wir sagen müssen, die haben doch ein Recht darauf, hier zu sein.
Ja, das ist ja eine wirklich komplett andere Sicht auf die Lage. Ne?
Komplett, komplett. Die weist eben auch darauf hin, dass Tiere zu ihr kommen, die verletzt sind, die sie dann eben aufpäppelt, die eben geschädigt sind, dadurch, dass sie Schusswunden haben, dass sie den teilweise Gliedmaßen fehlen, erzählt sie. Und das ist natürlich für sie ein ganz, ganz großes Argument gegen die Jagd. Die Tierschützer sagen, man muss die Tiere ja nicht schießen, man muss sie nicht töten, man kann sie auch einfach sterilisieren, beziehungsweise die Männchen kastrieren. Das ist der Vorschlag von Tierschützerin Vanessa Halloui.
Für den Jäger macht es ja keinen Unterschied, wenn er diese Röhrenfalle hat und wir stellen die auf, ob er das Tier nun erschießt oder er gibt es uns und wir sterilisieren es und es kann sich nicht mehr fortpflanzen. Aber besetzt das Revier, sodass keine Nutrias von außen nachziehen können, um die Population wieder neu zu entfachen. Und das ist langfristig und nachhaltig.
Ja, Tierschützerin Vanessa Halloui, sie spricht es ja selber an, die Röhrenfalle, die haben wir auch bei Nils Ohlrogge auf dem Acker gesehen. Er argumentiert jetzt wiederum dagegen und er sagt, um die Tiere zu sterilisieren, müssen wir sie trotzdem fangen. Und dann haben die Angst, sagt er. Und dann müssen wir sie unter Narkose setzen, dann müssen wir sie operieren. Ist das denn besser, fragt er.
Ja, ganz schön komplex, die ganze Angelegenheit. Also es ist wirklich die Frage, ob die beiden auf einen Nenner kommen. Ne?
Ja, also sie haben sich interessanterweise auch schon häufiger mal getroffen und sich ausgetauscht. Und Nils Ohlrogge, der Landwirt, mit dem ich gedreht habe, sagt eben auch, er hat für Vanessa Haluy durchaus auch Sympathien, hat Respekt davor, was sie leistet, was sie macht. Auch wenn sie natürlich völlig gegensätzliche Positionen haben.
Ja, vielleicht helfen ja auch eure Argumente, einen guten Mittelweg zu finden. Diskutiert gern mit auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns drauf, von euch zu hören. Und das Video Hamburg Kontrovers, das findet ihr in der NDR Hamburg-App. Wenn ihr mal wissen wollt, wie es sich auf einer Zugstrecke fährt, die zu 147% ausgelastet ist, ja, dann müsst ihr bloß mal von hier nach Hannover fahren. Die Strecke gilt deswegen auch als störanfällig. Und wegen der Überlastung für Notarzteinsätze oder technische Probleme dazu, dass es manchmal stundenlang nicht weitergeht. Deswegen soll die Strecke neu gebaut werden. Hamburg will das gemeinsam mit 5 anderen Bundesländern. Jetzt gibt's für diesen Plan Unterstützung von der EU-Kommission. Das hat der zuständige EU-Kommissar in einem Brief an Verkehrssenator Agnes Tjax geschrieben. Und dieser Brief liegt NDR 90,3 exklusiv vor. Reinhard Postelt hat diesen Brief bekommen. Wie kam es denn überhaupt dazu?
Ja, die Initiative hat eben Verkehrssenator Agnes Tjax ergriffen. Er kennt mittlerweile genau diese Entscheidungsgänge, nicht nur im Bund, sondern auch in der Europäischen Union. Immerhin ist er jetzt schon seit 6 Jahren Verkehrssenator der Grünen. Am 7. April hat er also diesen Brief geschrieben an den EU-Verkehrskommissar Apostolos Tsitsikostas. Ja, schöner Name, nicht? Mhm. Tsitsikostas, ein Grieche, wie man hört. Und darin bittet Tjax um Unterstützung für die Neubaustrecke nach Hannover. Da geht's jetzt ja um die Wurst. Bald stellt nämlich der Bundestag die Weichen über diesen Bau der Strecke nach Hannover. Die Neubaustrecke neben der A7 ist ja umstritten. Niedersachsens Heidelandkreise, die sperren sich mit Händen und Füßen dagegen. Auch Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD, der hat da nämlich seinen Wahlkreis. Und alle sagen, nein, eine Neubaustrecke, die beschädigt unsere Natur. Wir wollen nur vorhandene Strecken ausbauen. Und das ist so überwiegend im Raum Lüneburg. In dem Brief schreibt Tjax jetzt, hätte die Neubaustrecke nicht gebaut, hätte dies, Zitat, katastrophale Folgen für die Kapazität des gesamten Bahnkorridors von Skandinavien zum Mittelmeer. Ja, und tatsächlich antwortete die EU-Kommission dann am Montag pünktlich zu einer wichtigen Anhörung im Verkehrsausschuss des Bundestags.
Und was steht jetzt in dem Brief, den der EU-Verkehrskommissar mit dem klangvollen Namen geschrieben hat?
Apostolos Tsitsikostas. Er lässt zwar seinen Abteilungsleiter schreiben, aber in seinem Namen, also im Namen des EU-Verkehrskommissars. Und Tsitsikostas ergreift ganz klar Position für den Neubau der ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke. Zitat, die Kommission wird dieses Projekt weiterhin unterstützen. Hatte sie nämlich früher schon mal, aber da hat die Bundesregierung dann mal die Luft rausgenommen. So, dieser Brief liegt ja in der 90,3 vor und daran steht eben auch, die Bahnstrecke Hamburg-Hannover sei schon jetzt ein Engpass. Du hast gesagt, 147% ausgelastet, deswegen ständig Verspätung. Und erst recht, wenn der Fehmarn-Belt-Tunnel eröffnet wird, dann wäre sie gar nicht in der Lage, den Verkehr zu bewältigen. Also klar, Rückenwind von höchster Stelle für die Neubaustrecke Hamburg-Hannover.
Was heißt das jetzt? Wie geht es jetzt weiter?
Ja, der Bundestag hat ja am Montag die Experten angehört. Die waren teils pro, teils contra. Das wird erstmal ausgewertet. Wobei Lars Klingbeil sich auch am Montag nochmal vehement gegen den Neubau ausgesprochen hat. Die würde ja nämlich durch seinen Wahlkreis Rothenburg 1 Heidekreis führen. Und er sagte, wir brauchen schnelle und spürbare Verbesserung der bestehenden Strecke. Aber irgendwann, hoffentlich noch in diesem Jahr, kommt es dann wirklich mal zum Schwur der Politik. Das heißt Hopp oder Top, also Erweiterung der bisherigen Strecke um 2 Gleise, vor allen Dingen bei Lüneburg, oder Neubau dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke. Wobei selbst die Bahntochter InfraGo sagt, das funktioniert nur die Neubaustrecke. Wir haben 39 andere Varianten durchprobiert, über Jahre mit breiter Bürgerbeteiligung. Es geht eigentlich nur effektiv die Neubaustrecke.
Was würde denn diese Neubaustrecke kosten?
Mindestens 8,8 Milliarden Euro. Und weil die Bahn ja so Erfahrungen mit Kostensteigerung hat, mehr will ich dazu gar nicht sagen, sind mögliche Risiken schon eingepreist. Das könnte bis auf 14 Milliarden Euro hochgehen.
Oh wow, okay. Trotzdem, ein Neubau der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover ist nun ein ganzes Stück wahrscheinlicher geworden, dank EU-Kommission. Danke, Reinhard.
Bitte.
Kommen wir jetzt zu einem Fall, der viele von uns in Hamburg sehr bewegt hat. Vor 1,5 Jahren, ihr erinnert euch vielleicht, da wurde in Altona die Leiche einer Frau im Wandschrank ihrer Wohnung gefunden. Monatelang hat die Polizei gerätselt, wer sie wohl getötet haben könnte. Dann ist sie auf den früheren Lebensgefährten der Frau gekommen und der wurde nun heute verurteilt, und zwar zu 8 Jahren Gefängnis. Elke Spanner hat den Prozess beobachtet. Sag mal, Elke, wie hat denn das Hamburger Landgericht dieses Urteil begründet? 8 Jahre.
Ja, das Gericht hat vor allem von einem besonders tragischen Fall gesprochen, der sich auch in vielem von anderen Totschlagsprozessen da im Gericht unterscheiden würde. Dass der Angeklagte seine Ex-Freundin getötet hat, das sei im Streit passiert, also komplett aus der Situation heraus. Er und die Frau, die waren früher viele Jahre ein Paar und seit sie sich getrennt hatten, habe es wohl immer mal wieder Streits gegeben. Diese eine Situation, das war dann offenbar die eine zu viel, da ist es dann passiert. Mhm. Die Kammer hat dem Angeklagten vor allem sein Geständnis sehr strafmildernd angerechnet. Ohne das Geständnis wäre das ein langer Indizienprozess geworden und die Richterin sprach heute davon, dass der womöglich 1 Jahr gedauert hätte. Und sie hat vor allem auch mehrfach noch betont, dass der Angeklagte vorher noch nie gewalttätig gewesen sei. Man weiß ja, dass den meisten Fällen, in denen eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet wird, eine lange Gewaltgeschichte vorausgeht. Und das war hier nicht so. Und deshalb hat die Richterin auch gesagt, dass das kein Femizid im eigentlichen Sinne war, wobei sie den Begriff Femizid jetzt selber auch gar nicht erst benutzt hat. Aber sie hat gesagt, es war Gewalt gegen eine Frau, ja, aber es ging nicht um männliche Überlegenheit und Macht, sondern einfach um unbändige Wut in dem Moment.
Mhm. Du hast ja von Streit gesprochen. Wieso konnte der überhaupt so eskalieren?
Ja, weil das ein Streit war, der schon sehr lange geschwelt hat. Und das ist aus meiner Sicht auch wirklich das besonders Tragische an der Geschichte. Es ging in dem Streit nämlich um das gemeinsame Kind der beiden. Die haben einen Sohn zusammen, der wohl überwiegend beim Vater gelebt hat. Und nach allem, was man weiß, hat er sich auch wirklich sehr liebevoll um den Jungen gekümmert. An dem Tag, an dem alles passiert ist, hat die Mutter dann offenbar gesagt, sie wolle das Kind mehr bei sich haben. Er hat erwidert, das Kind braucht stabile Verhältnisse und dann ist alles eskaliert. Also man kann sagen, er wollte das Beste für das Kind und hat das Schlimmste erreicht. Der Junge lebt jetzt in einem Kinderheim.
Nun wird der Mann seinen Sohn ja erstmal jahrelang nicht sehen. Was meinst du, wird er jemals das Sorgerecht wieder für ihn übernehmen?
Ja, das steht doch sehr in Frage und ich glaube auch nicht nur rechtlich, sondern wohl sicher auch faktisch. Der Vater, der hat ja die Chance, wenn er sich im Gefängnis gut führt, nach 2 Dritteln der Haft entlassen zu werden. Die Richterin hat da heute mal ausgerechnet, dass das Kind dann mitten im Teenageralter sein wird. Und sie sagte dann zum Angeklagten, naja, aber es ist sehr fraglich, ob der Junge überhaupt jemals wieder Kontakt zu ihnen, also seinem Vater, haben will. Denn der hat ja nun seine Mutter getötet.
Tragischer Fall, fürchterlich. Dankeschön, Elke, für diesen Einblick.
Gerne.
Ja, endlich ist es soweit. Wochenende. Ich freue mich schon. Ich habe frei, ihr hoffentlich auch. Und damit ich jetzt besser planen kann, habe ich mir einen Kollegen dazu geholt, Danny Marquez. Und der wird mir sagen, was ich an diesem Wochenende unternehmen kann, hoffe ich. Hi, Danny.
Hallo, Maiken. Und ich habe dir ein Geräusch mitgebracht. Mal gucken, ob du da drauf kommst.
Es klingt nach einer alten Walze oder irgendeinem historischen Gerät. Oder nein, es wird irgendetwas abgerissen.
Es wird in der Tat etwas abgerissen.
Ich hoffe nicht noch ein Paternoster.
Nein, es ist kein Paternoster, aber so klang es, als vor einigen Tagen die Soul Kitchen in Wilhelmsburg abgerissen wurde. Das ist ja ein für Hamburg fast schon mystischer Ort, ein Ort für Partys, den es da einmal gab. Und viele kennen ihn natürlich wegen dem Kinofilm von Fatih Akin. Da wird ja die Geschichte einer ganz verrückten Truppe erzählt, die mit der Soul Kitchen ein Restaurant aufmachen für Fine Dining. Moritz Bleibtreu spielt zum Beispiel mit in diesem Film. Und diesen Film, den kann man jetzt am Wochenende nochmal sehen. Leider nicht mehr in der Soul Kitchen, die gibt's ja nicht mehr. Aber im Planet Harburg, Sonntagabend, 18 Uhr. Schon am Sonnabend könnte man in den Kent-Club gehen und ich sehe dich da eigentlich, denn der Kent-Club ist am Erdgeschoss von Tarzan und weißt du, was da passiert?
Nee.
Da ist der Eurovision Lip-Sync Contest. Lip-Sync, es ist ja wie Karaoke,
ja. Nur
dass man nicht singt. Man tut nur so, als würde man singen. Es kommt auf die Performance an, also möglichst abzugehen. 10 Acts sind dabei und kämpfen um diesen Titel. Sonnabendabend, 20.15 Uhr im Kent-Club. Und wir haben ja in Wilhelmsburg quasi angefangen, da hören wir jetzt auch wieder auf. Die Harlem Globetrotters, die kommen am Sonntag in die Inselpark Arena. Das ist ja diese Show-Basketball-Truppe. Also da geht es ja überhaupt nicht um den Sport, sondern darum, was sie alles so nebenher machen, welche Jokes und Gags sie machen mit dem Publikum. Und sehr athletisch ist es auch, habe ich schon mal gesehen. Es macht wirklich großen Spaß, hochunterhaltsam. Sonntag, 18 Uhr in der Inselpark Arena in Wilhelmsburg.
Das klingt alles ganz toll. Ich muss noch mal ganz kurz zum Lip-Sync-Wettbewerb zurückkommen. Also ich darf daran nicht teilnehmen, sondern ich gucke zu, wie die anderen das machen, ne?
Ja, es gibt schon angemeldete Teilnehmer tatsächlich. Das sind aber auch wirklich krasse Lip-Sync-Profis. Also wenn du da hingehst, bist du inspiriert. Vielleicht steigst du dann auch in dieses Geschäft ein.
Ich schau mal. Vielen herzlichen Dank.
Gern.
Ja, so manche eine und so manche eine steigt aber an diesem Wochenende eher in das Laufgeschäft ein. Sonntag ist ja Hamburg-Marathon und 46.000 Menschen laufen insgesamt auf allen Strecken mit. So viele waren es noch nie. Los geht's an der Karolinenstraße, dann geht's durch St. Pauli, Reeperbahn, Landungsbrücken, zur Außenalster und durch die City Nord, bis es dann am Ende durch Planten und Blumen durch wieder ins Ziel Karolinenstraße geht. Welche Straßen gesperrt sind, seht ihr in der NDR Hamburg App. Ich sag danke an Hanno Heubel für den guten Sound heute. Am Montag erzählt euch Ole Wackermann an dieser Stelle wieder, was in Hamburg los war. Ich wünsche euch ein herrliches Wochenende. Bis bald. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.